12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Auf Radio 1.
In dieser Woche ist es endlich passiert. Der Gewinner des Goldenen Bären in diesem Jahr, Taxi Teheran, ist in den deutschen Kinos angelaufen. Natürlich werden wir über diesen wichtigen Film reden. Wir haben aber auch richtig schönes Popcorn-Kino für Sie. Magic Mike XXL, die Stripper sind wieder da. Und mit Ant-Man ist ein weiterer Marvel-Held auf die große Leinwand gekommen. Und dann nicht zu vergessen, in der zweiten Stunde haben wir einen Mann zu Gast, dessen Namen müssen Sie sich unbedingt merken. Eugene Boateng hat nichts zu tun mit dem Fußballer, ist ein Sänger, ein Schauspieler. Spieler und ein Tänzer, der jetzt richtig durchstartet, eine der Hauptrollen in dem Film Becks letzter Sommer. Bei uns heute ist Eugene Boateng zu Gast. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Und die beginnen mit Madonna, Amazing. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Man kann es vorsichtig ausdrücken, so im Universum der Marvel-Helden ist der Ant-Man, der Ameisenmann, jetzt nicht unbedingt die schillerndste Gestalt, vielleicht auch nicht unbedingt die bekannteste Gestalt. Trotzdem gibt es jetzt, das ist schon der Vollständigkeit halber einfach mal notwendig, einen eigenen Film über ihn, mit ihm. Und damit herzlich willkommen, Anna Wollnerster. Anna?
Hallo Knut.
Ant-Man ist jetzt also verfilmt worden, also basiert natürlich auch auf einem Comic, auf einer Comic-Folge und ist, wie ich finde, eine ganz amüsante Geschichte, zumal man jetzt vielleicht auch nochmal dem einen oder anderen erklären muss, was es mit Ant-Man überhaupt auf sich hat. Also es ist schon ein Mensch, ein Mann, Paul Rudd spielt ihn, und der kann aber ganz groß und ganz klein werden. Aber dazu braucht er was.
Er kann zur Ameise werden, dazu braucht er aber einen Anzug, den Michael Douglas, der Hank Pym spielt, ein Wissenschaftler, der in den ursprünglichen Ant-Man-Comics eigentlich der Ant-Man war. Ah. Also so eine kleine Veränderung. Und Ant-Man, ja auch ein Gründungsmitglied der Avengers, kommt jetzt im Universum eigentlich ein bisschen spät, aber der Vollständigkeit halber, weil wir nun schon alle Helden irgendwie im Kino haben, nun auch er. Und der Ant-Man kann eben klein werden, und wir wissen es, ne, große Macht bedeutet auch große Verantwortung.
Der Anzug hat Macht und der Mensch kann diese Macht nutzen. Du musst geschickt sein, beweglich und vor allem musst du schnell sein. Du musst klein und groß werden können, von jetzt auf gleich, damit deine Größe immer den Anforderungen dient. Jetzt spring durch das Schlüsselloch, Scott. Du läufst groß an, springst klein durch und kommst groß wieder raus.
Ja, da hören wir eigentlich auch schon eine Stärke des Films, und das ist nämlich die Perspektive immer dann, wenn Paul Rudd in diesen Mikrokosmos wechselt und auf Ameisengröße schrumpft und ja mehr oder weniger zusammen mit den Ameisen als Gefährten um die Häuser zieht. Das ist eigentlich das, wo Ant-Man, der von der Geschichte her ja doch so ein bisschen beliebig ist, man merkt dieses verweichlichte Disney, es sind eigentlich zwei Väter-Töchter-Geschichten in einer verpackt auf zwei Ebenen, aber gerade wenn er halt klein wird, dann macht Ant-Man riesengroßen Spaß.
Also weil er die normalen Dinge, also das, was sein Leben eigentlich ausmacht, dann plötzlich aus dieser anderen Perspektive sieht. Und es ist wirklich sehr komisch, zumal es oft sehr schnell geht, dieses Klein-Groß, dieser Wechsel. Ne?
Ja, gerade wenn er in so einer, ja, es ist nicht wirklich ein Bootcamp, aber gerade wenn er lernt, in diesen kleinen Anzug zu beherrschen, weil einfach seine Kraft auch als Ameisenmann viel, viel größer ist als normaler Mann. Wir wissen ja, also Ameisen als starke Tiere, das überträgt sich auch auf ihn. Er kann dann auch noch über diesen Helm, den er trägt, mit den Ameisen kommunizieren. Sie werden also zu seinen Verbündeten. Ja. Er hat eine riesengroße Armee dabei, mit denen er auch fliegt. Und das sind ja auch so ein Stück weit rührselige Momente, wenn seine Lieblingsameise, auf der er immer fliegt, den tragischen Heldentod stirbt, ohne an dieser Stelle zu viel zu spoilern, denn ein Held muss ja eigentlich immer am Wegesrand zurückbleiben. Und in dem Fall ist es eine Ameise. Ja.
Es gibt viele Ameisen.
Es fällt auch eigentlich nicht weiter auf. Aber wie oft haben wir in diesem Jahr eigentlich schon gesehen, dass irgendwelche Superhelden ihre Aggressionen abbauen und irgendwelche amerikanischen Großstädte in Schutt und Asche legen? Die Avengers haben es ja in diesem Jahr eigentlich ein Stück weit wieder übertrieben, indem sie ein ganzes osteuropäisches Dorf haben hochfliegen lassen. Und dieser Blick, dieser Perspektivenwechsel hier, eine finale Stadt, nicht in irgendeiner Stadt, sondern in einem Kinderzimmer mit einer Eisenbahn, mit einer Spielzeugeisenbahn und einem Protagonisten, einem Antagonisten, denn natürlich gibt es auch noch einen Bösewicht, Yellow Jacket, von Corey Stoll gespielt, den kennen wir aus House of Cards zum Beispiel, die hier wirklich auf Spielzeugniveau miteinander kämpfen, aber das in 3D so aufgeblasen ist, dass es wirklich schon wieder unterhaltsam ist, weil hier dieses kindlich Naive durchkommt, man sitzt eigentlich da mit großen Augen und staunt.
Anna, noch ein Wort, weil du hast so dieses rührselige Element etwas weggewischt. Ich fand das ja besonders schön eigentlich, dass dieser Typ, der Scott, ist ja so ein Trickbetrüger, der hat lange im Gefängnis gesessen, hat eben große Probleme auch mit seiner Familie, muss jetzt im Prinzip hineinwachsen in die Heldenrolle, und ich finde, wie Paul Rudd das so spielt, das ist wirklich sehr schön anzusehen, weil er ist so auch ein ziemlich verzweifelt zweifelt da eigentlich nicht unbedingt als Held geborener Mann. Also das hat mir schon ganz gut gefallen. Also ich möchte, wie du merkst, die menschliche Seite des Films doch nochmal würdigen.
Ja, nicht nur die menschliche Seite, sondern auch diese Paul Rudd-Seite. Das ist so ein bisschen das Phänomen, was ja auch Guardians of the Galaxy hatte, dass Chris Pratt so ein bisschen als Comedian, der im amerikanischen Fernsehen bekannt wurde mit Parks and Recreation, nun auf einmal ein Superheldentyp ist und eigentlich überhaupt nicht superheldenhaft ist. Also hat auch so von, alleine von seinem Aussehen. Und Paul Rudd, der ja eigentlich so ein bisschen in diesem Judd Apatow-Komödienuniversum bisher zu Hause war, der in romantischen Liebeskomödien, die mehr Komödien waren als Liebesfilme, entweder die Leading Role hatte oder so den tumpen Nachbarn, den Freund, den Sidekick gespielt hat, der jetzt hier die Chance bekommt, in einem großen Franchise eine Rolle zu übernehmen und dann natürlich auch diese Comedy-Elemente mit reinbringt, weil er ein Gespür hat für Timing. Und jetzt schafft er es, sich hier neu zu etablieren in diesem Franchise und natürlich auch ja, so einen Grundstein zu legen für die weiteren Marvel-Filme, die da als Ant-Man sicherlich noch kommen werden.
Das sagt auch der Abspann. Wenn man sitzen bleibt, dann hat man sofort das Gefühl, das geht irgendwie auch weiter. Anna, ich danke dir ganz herzlich. Ant-Man jetzt also im Kino zu sehen, ein Film, der uns bestens unterhält, mit sehr viel Witz, mit sehr viel Wärme auch erzählt ist. Und Anna, das wollen wir nicht vergessen, vielleicht auch unser Verhältnis zur Natur verändert. Also man sollte im Wald jetzt schon ein bisschen genauer hinschauen, ob man nicht unsere besten Freunde, die Ameisen, versehentlich unter der Sohle hat.
Oder Paul Watt.
Ich danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bei mir jetzt im Studio Thomas Klein, den ich herzlich grüße. Hallo Thomas. Schön, dass du es wieder zu uns hergeschafft hast, denn ich weiß, du hast wenig Zeit. Du gehst immer wieder in die Muckibude, versuchst also deinen Körper zu stehlen, diesen, wie sagt man so schön, Waschbrettbauch eben dir zu erhalten. Das ist ganz logisch und ganz richtig. Und gerade nach dem Film, den du jetzt gesehen hast, denke ich mir, ist die Motivation noch stärker, weil so viele schöne, durchtrainierte Männer hat dieser Film zu bieten. Magic Mike XXL ist also die Fortsetzung dieses Überraschungshits, muss man es ja sagen, von Steven Soderbergh. Magic Mike. Und ich dachte erst so, XXL heißt, das ist so eine Art Director's Cut, so eine Ausweitung vielleicht dieses Originals. Ist es aber nicht. Es ist die Fortsetzung. Diesmal allerdings sind wir eben nicht die ganze Zeit in einem Schuppen und erfahren, was so männliche Stripper umtreibt, sondern Thomas, wir sind mit Buddies unterwegs. Ist ein Roadmovie eigentlich.
Das ist ein Roadmovie, das ist schon richtig. Der Film fängt dann irgendwie im Grunde genommen da an, wo der letzte Film, also der erste Magic Mike Film aufgehört hat, mit Mike, gespielt von Channing Tatum, ein großartiger Tänzer, ein gut aussehender Mann und glücklicherweise, darüber können wir vielleicht auch noch sprechen, jemand mit Ironie und Witz. Das ist in so einer Art von Film vielleicht nicht ganz verkehrt. Und Mike wollte ja eigentlich im ersten Film irgendwann mal aussteigen aus dem Stripper-Business. Der wollte sich ja als Möbeldesigner und Möbelbauer ja irgendwie selbstständig machen. Hat er auch halbwegs geschafft. Er hat so einen ganz, ganz kleinen Betrieb mit einem Angestellten. Er hat ein Häuschen, hat eine Werkstatt. Eigentlich ist das Leben ganz okay, aber so richtig glücklich ist er damit auch nicht, weil natürlich juckt es ihn doch noch ein bisschen, wenn die richtige Musik im Radio kommt, dann besteigt er auch seine Werkbank und das sieht dann schon mal ganz gut aus. Also die Bewegung, die Moves, die Choreos hat der Channing Tatum einfach schon drauf, wie kein zweiter. Man muss vielleicht nochmal dazu sagen, als Erinnerung, der ist ja nicht nur Tänzer und hat in Filmen wie Step Up ja auch schon gezeigt, was er konnte vor Magic Mike. Der war ja auch mal Stripper in seiner Jungzeit. Er war jung und brauchte das Geld, wir kennen das ja. Auf jeden Fall, das Roadmovie entwickelt sich halt daraus, dass seine alte Clique, das sind im Grunde genommen alle Kollegen von ihm, die man auch aus dem ersten Film kennt, abzüglich des damaligen Neuzugangs, den Alex Pettyfair gespielt hat, und ihrem Manager Dallas, gespielt damals von Matthew McConaughey, der hat damit so ein bisschen sein Comeback eingeleitet. Ja. Die beiden sind nicht dabei, aber alle anderen sind wieder dabei und die wollen halt von Florida, wo die alle leben und arbeiten und tanzen in der Sonne oder im düsteren Club vor quietschenden, schreienden Frauen, die wollen halt nach South Carolina gehen, um da an einem Großevent teilzunehmen, sozusagen einer Stripper-Großveranstaltung, Messe mit dem Titel The Convention. Und Mike braucht halt nicht lange genötigt oder gedrängelt werden, der kommt dann eben auch mit.
Genau, nun hast du eigentlich schon das, wie ich finde, Manko des Films angesprochen, nämlich dass Matthew McConaughey, der in diesem ersten Film so was ganz Sinistres, auch etwas Unheimliches hatte, dass der nicht dabei ist. Wie überhaupt, ich finde, was so den ersten Film ausgezeichnet hat, war ja so eine ganz überraschende Tiefenschärfe. Also der war auch durchaus sozial sehr genau und hat die Figuren sehr ernst genommen. Das ist bei diesem zweiten Film eigentlich alles nicht der Fall.
Also es gibt halt zwei Aspekte von Magic Mike oder von den Magic Mike Filmen oder von der Magic Mike Filmreihe, die schon wichtig sind. Das eine ist, das sind halt explizit nicht schmuddelige Darstellungen des Geschäfts. Mhm. Also ich denke mal, unter Strippern, so was man so liest, was man so hört, da gibt es eben auch Drogensucht, da gibt es eben auch eine Art von, ich sag mal, Gewalt, käuflichen Sex, Prostitution, was auch immer. Das taucht in den Filmen eigentlich so nicht auf. Da war der erste Film schon nicht sonderlich, ich sage mal, realistisch. Das fällt jetzt hier im Grunde noch bei dem neuen fast völlig weg. Also das sind schon nette Jungs, die als, ich sag mal, Freudenspender auf der Bühne mit ausgefeilten Bewegungen und auch unter Einbeziehung der Zuschauerinnen zeigen, was sie können, denen eine Freude machen. Das ist ja auch alles ganz gut und ganz schön. Aber Magic Mike XXL, so lieb wie ich den Film habe und ich mochte den wirklich gerne, der hat halt nicht wirklich so furchtbar viel zu erzählen. Das sind halt Jungs, und die unterwegs sind. Bei einem Roadmovie typisch, man hält mal an, dann muss eben einer quasi mal wieder so sein altes Mojo zurückbekommen, indem er eine sehr, sehr grantige Tankstellenmitarbeiterin irgendwie zum Lächeln bekommt.
Mit einer tollen Strip-Nummer, übrigens eine wunderbare Szene.
Es ist eine großartige Szene und es ist natürlich auch schon schön zu sehen, dass der Film eben so einen Humor hat, so eine Leichtigkeit hat. Es geht ja im Grunde genommen natürlich auch um, es geht ja um Sexualität, es geht um Körperlichkeit, es geht, und das finde ich auch ganz spannend, und da kommt für mich eben doch eine gewisse Tiefe auch bei Magic Mike XXL rein. Es geht eben auch um Rasse. Also wenn die Jungs dann irgendwo in South Carolina in so einem Südstaaten-Anwesen, der so zum Club umgebaut wurde, für afroamerikanische Frauen, wo afroamerikanische Stripper arbeiten, wenn die da aufschlagen, hat man schon das Gefühl, es gibt auch so eine Subkultur. Und was ich wirklich großartig finde, du sagst, Matthew McConaughey ist nicht dabei, das ist schade, finde ich auch, aber dafür ist Jada Pinkett Smith dabei. Mhm. Und Jada Pinkett Smith spielt also diese Clubbetreiberin für diesen Amüsierbetrieb für Frauen, eine alte Freundin von Magic Mike. Und das ist eine ganz, ganz großartige Rolle. Das ist eine starke, selbstbewusste Frau. Und da hätte man Jada Pinkett Smith gerne öfter mal gesehen in den letzten Jahren.
Dann noch eine letzte Frage. Also ich gebe dir völlig recht, mir gefiel das schon auch, weil ich das aufrichtig fand. Es geht einfach darum, dass Jungs hier Spaß haben wollen und Spaß verbreiten wollen. Und das ist ganz ehrlich, und mehr ist da eigentlich im Grunde genommen auch nicht zu erzählen. Die Tanznummern sind toll gemacht wieder. Ja. Und ich frage mich aber trotzdem, für wen ist das eigentlich? Also man muss schon Fan von männlicher Schönheit sein, egal jetzt aus welcher Richtung man selber da kommt. Oder auch eben natürlich von Channing Tatum, denn um den kreist der Film.
Also Channing Tatum, das sollte man vielleicht schon noch dazu sagen, Channing Tatum ist im Grunde genommen die treibende Kraft in der Magic Mike XXL gewesen. Der musste das jetzt nicht im Soloflug machen. Die Regie hat Gregory Jacobs geführt, der war Regieassistent bei dem ersten Magic Mike Film. Steven Soderbergh macht diesmal Filmschnitt und Kameraarbeit unter seinem Pseudonym. Also das heißt, der hat ja auch die Verstärkung gehabt. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich so ein Spaßprojekt, so ein Freundschafts- und Liebesdienst. Channing wollte das halt nochmal, der fand das halt cool, und insofern, das lasse ich auch gerne so stehen, weil das ist eben kein Film, der ihm irgendwie doof kommt oder so einen unangenehmen Nachgeschmack verbreitet, dass da jetzt inhaltlich nicht so furchtbar viel passiert, dass das kein wirklich wichtiger Film für die Filmgeschichte ist, das versteht sich fast von selbst.
Schöne Männer tun schöne Dinge, auch so könnte man diesen Film beschreiben.
Ne?
Wie wir ständig, Magic Mike XXL ist jetzt also im Kino zu sehen. Dir vielen Dank, Thomas Klein hat den Film sich für uns angesehen, und wir hören jetzt ein Stück, das im Film auch zu hören ist. Es sind überhaupt sehr schöne so 90er-Jahres-Soul-Nummern drin, so wie dieses unvergessene Stück, wobei ich denke, dass Genuine nicht zuletzt eben auch durch seinen Waschbrettbauch damals von
sich reden
machte.
Das ist richtig, ja.
Pony.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Es war eine völlig unumstrittene Entscheidung bei dieser Berlinale, der Goldene Bär für Taxi Teheran, ein Film eben aus dem Iran von Jafar Panahi, der selbst nicht zur Preisverleihung kommen konnte, der diesen Film illegal gedreht hat, schon zum dritten Mal, ein Mann, der mit Berufsverbot belegt ist und sich trotzdem nicht von seiner großen Leidenschaft, trotzdem nicht vom Kino abbringen lässt. Gleich reden wir über diesen Film, vorher aber Goatee, Eyes Wide Open.
Ist das gegen Diebstahl?
Ja, kann man so sagen.
Das Teil macht echt was her. Sieht ja krass profimäßig aus, ey.
Sie drehen doch hier einen Film in Wirklichkeit, oder? Erzählen Sie nicht, dass Sie hier nur Taxi fahren, Herr Panahi.
Mit so einer Schrottkarre kommst du mich abholen? Ich habe allen in der Schule erzählt, dass mein Onkel Regisseur ist. Wenn sie dich sehen, denken sie, ich lüge. Wenn du nicht an deinen Ruf denkst, dann denk wenigstens an meinen.
Steigen Sie um in dieses Taxi. Der Fahrer ist viel schneller.
Ach, dieser Taxifahrer.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Gewinner dieser Berlinale, der Goldene Bär. Er ging in den Iran für den Regisseur Jafar Panahi für seinen Film Taxi Teheran. Und dieser Film ist jetzt endlich auch bei uns im Kino zu sehen. Ein ganz kurzer Film, 82 Minuten, wo man, ich glaube, jede Episode danach irgendwie noch nacherzählen kann, weil dieser Film so eindringlich ist. Und damit herzlich willkommen. Anke Lewig ist da. Anke, Jafar Panahi ist ja ein guter Vertrauter eben, bei der Berlinale schon öfter vertreten gewesen. Es ist ein ganz wichtiges Festival für ihn. Er konnte nicht kommen, als er in die Jury gewählt wurde. Er konnte auch nicht kommen, um diesen goldenen Bären abzuholen, was wiederum mit seiner persönlichen Situation zu tun hat. Vielleicht können wir das erstmal beschreiben, Anke, in welcher Lage er jetzt im Augenblick eigentlich als Filmemacher im Iran ist.
Naja, das Ganze ging ja 2010 los im Zuge der sogenannten Grünen Revolution. Da hat er eben auch Stellung zugenommen, war aktiv, war auch auf Festivals außerhalb des Iran und hat dann das grüne Bändchen getragen. Und dann hieß es auf einmal, er macht einen Film darüber. Und was das erste Mal passiert ist, dass man in seine Wohnung rein ist, ihn verhaftet hat, seine Frau, die Leute, die noch da waren. Dann ist man ziemlich schnell wieder freigekommen, aber dann kam noch eine Haftung, dann das große Urteil, 20 Jahre Berufsverbot, nicht ausreisen, keine Interviews machen dürfen, was immer noch hier gesagt wird, Hausarrest, Hausarrest hatte er nie, aber diese Strafe reicht ja schon und es sind auch 6 Jahre Gefängnis. Im Grunde könnte diese Strafe noch jeden Tag vollstreckt werden, aber keiner geht mehr davon aus, dass das passiert, aber zurzeit geht auch keiner davon aus, dass Jafar Panahi jetzt morgen oder übermorgen offiziell wieder Filme machen darf. Natürlich ist es so gewesen nach den goldenen Bären, dass jetzt die Offiziellen im Iran nicht sagen können, ja, das muss ja ein toller Film sein, weil das wäre dann ja auch wiederum ein Gesichtsverlust. Also sie müssen noch die Fronten aufrechterhalten, aber jeder hat ja gerade zurzeit die Hoffnung, dass sich vielleicht dann im nächsten Jahr doch was tut und sich die Situation durch die wirtschaftlichen Verhandlungen dann insgesamt ein bisschen auch lockert.
Doch eine Liberalisierung eintritt nicht. Nun haben wir jetzt in diesem Film ja schon zum dritten Mal seinen mutigen Schritt, nämlich überhaupt zu drehen, obwohl er es im Grunde genommen nicht darf. Und diese drei Filme sind sehr unterschiedlich, haben aber immer ihn selbst zum Thema. Also das geht auch gar nicht anders. Er ist sozusagen sein eigener Darsteller, Anke. Hier hat er, finde ich, einen sehr raffinierten Trick gefunden, um überhaupt einen Film zu machen, wo er immer sagen kann, eigentlich habe ich den Film nicht gemacht.
Nö, weil er sich ins Taxi gesetzt hat. Ne? Also das ist ja ganz schön. Und ich meine, Jafar Panahi ist ja ein Regisseur, der immer mit Laiendarstellern gespielt hat, auch immer darauf geachtet hat, wenn er zum Beispiel einen Schneider brauchte, dass er einen wirklichen Schneider nimmt, dass das real und dokumentarisch ist. Insofern ist es ja auch nur konsequent, dass er in allen drei Filmen immer einen Regisseur spielt, der eben keine Filme machen darf. Und das Schöne an den Filmen ist, dass man ja merkt, sobald er eine Kamera in der Hand hat und sei es nur eben das Smartphone, dass er dann ganz anders guckt. Und genauso ist es in dem Film auch. Er sitzt da in dem Taxi und statt den Spiegel, den verschiebt er natürlich manchmal auch als Fahrer, aber da sind eben auch so Kameras. Also er lenkt das Geschehen und man folgt eben so mehreren Episoden und in jeder Episode, man kann sagen, das ist so ein Querschnitt der iranischen Gesellschaft, die da in das Taxi einsteigt. Es kommen modern denkende Leute, traditionell denkende Leute. Es kommt seine Nichte rein und so weiter. Also man hat wirklich das Gefühl, live für 82 Minuten in diesem Land zu sein.
Und die Kamera, die dreht ihm mit, die wäre sowieso da. Also das sage ich, er kann immer behaupten, eigentlich habe ich diesen Film gar nicht gemacht. Er hat sich von selbst gemacht. Trotzdem, Anke, ist glaube ich schon klar, dass hier eine Auswahl stattgefunden hat, dass die Leute da reinkommen, nicht zufällig da reinkommen. Und dass jeder eben, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, jeder eigentlich für eine bestimmte Haltung auch steht. Und die sind sehr widersprüchlich. Es ist wirklich ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
Ja, das ist ja vielleicht auch die Kunst des iranischen Kinos erstmal alle zu Wort kommen zu lassen und gleichzeitig, dass man immer das Gefühl hat, das ist nicht inszeniert, das kommt aus dem Leben. Und das hängt sich ja damit zusammen, dass das iranische Kino und eben auch Jafar Panahi sehr, sehr gerne mit Laien arbeitet. Da kommt so eine andere Lebendigkeit rein und dass er die Leute natürlich auch so castet, dass sie wirklich aus ihrem Leben berichten. Also wie die Menschenrechtsanwältin, die da jeden Morgen eben wieder vor die Behörde fährt und darum kämpft, dass sie wieder ihre Arbeitserlaubnis bekommt. Oder eben wie seine Nichte, die für die Schule wirklich einen Film drehen soll und wir dann mitbekommen, was für absurde Geschichten das sind. Also so Regeln, dass zum Beispiel die Bösen müssen die Krawatten tragen, weil der Islam verbietet ja im Grunde Krawatten. Oder wie man dann auch die Namen aussucht und das alles so moralisch wertvoll sein muss. So ganz beiläufig bekommt man einfach unheimlich viel vermittelt vom Iran, was da eben los ist. Und gleichzeitig spürt man aber auch die Liebe dieses des Regisseurs zu seinem Land, zu seiner Leute, zu der Sprache und eben auch zu der Kultur, die es dort gibt.
Noch ein Wort zu dieser Nichte, die ja bei der Berlinale dann auch den Bären in Empfang genommen hat und da sehr bewegt war. Es ist ein kleines Mädchen dann noch, Anke. Das ist eine aberwitzig komische Szene auch, wenn sie mit so einer Selbstgerechtigkeit ihm erstmal den berühmten Regisseur erklärt, wie man überhaupt Filme machen muss. So musst du einen Film machen, dann wird es ein Erfolg. Das ist ein wichtiges Element in diesem Film, finde ich, bei allen auch durchaus bedrückenden Geschichten, die erzählt werden. Der hat eine Heiterkeit, eine Gelassenheit, eine eigene Komik. Du kennst Jafar Panahi sehr gut, du bist die Delegierte der Berlinale, also auch zuständig für solche Filme, damit die eingeladen werden, die überhaupt erstmal zu entdecken. Also ist das auch seine Lebenshaltung, so einen Witz auch zu haben?
Ja, vor allen Dingen ist das ein Mensch, der unheimlich demütig ist. Also wenn man da hinkommt, dann wird man erstmal, dann ist der Tisch so voll, das ist einfach unglaublich. Und meistens sind junge Regisseure noch bei ihm, weil er natürlich jetzt die Zeit auch nutzt, um zu beraten, um vielleicht beim Schneiden zu helfen. Und erstmal sieht man dann einen Film von einem jungen Regisseur, bevor man überhaupt seinen Film zu sehen bekommt. Also das ist ihm dann schon wichtig. Also er spielt sich nie in dem Vordergrund, sondern er will einfach, dass es allen Filmemachern im Iran gut geht.
Taxi Teheran ist jetzt bei uns endlich im Kino zu sehen. Wir haben gerade den Ausschnitt gehört, in einer synchronisierten Fassung, worüber man streiten kann. Es ist schöner, wäre schon, man erwischt irgendwie die OMU-Fassung nicht.
Das ja, funktioniert besser. Vor allen Dingen, weil ja das Farsi so eine ganz eigene Sprachmelodie hat. Das hört man ja einfach auch unheimlich gerne. Und ich kann dazu nur sagen, in Frankreich ist der Film gar nicht synchronisiert in die Kinos gekommen, hat trotzdem 600.000 Zuschauer gemacht. Das ist auch ein Rekord für einen Film, der nie synchronisiert wurde. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, die OMU-Fassung, das ist einfach so schön. Dann fühlt man sich auch direkt wie Tausend und eine Nacht.
Sagt Anke Liebig über Taxi Teheran, der Goldene Bär dieser Berlinale jetzt also endlich bei uns im Kino zu sehen. Eine rundum beglückende Erfahrung ist dieser Film. Und ich denke, Anke, auch wenn man vielleicht ein bisschen denkt, ich weiß nichts über den Iran, das könnte mir irgendwie fremd sein, der Film hatte eben auch eine universelle Botschaft. Das ist nämlich auch eine große Liebeserklärung an das Filmemachen, dass man unter allen Umständen eben verwirklichen kann, wenn man das Kino so sehr liebt wie Jafar Panahi. Vielen Dank dir.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Guten Morgen, Frau Schulze. Ich wollte Sie auch gerade anrufen. Ich komme erst zur dritten. Keine Ahnung, ich habe irgendwas Schlechtes gegessen. Ja, dann war das in der vorletzten Woche eben auch schon so, aber ich kann ja nichts dafür.
Becks letzter Sommer, dies war Christian Ulmen, eben der Beck aus diesem Film. Ein Mann, der die besten Jahre schon hinter sich hat, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Ein Mann in der Midlife-Crisis. An seiner Seite ein guter Freund, ein Mann, der einst wiederum selber sehr viele Probleme hat, nämlich Charlie. Und Charlie wird gespielt von Eugene Boateng, der gleich hier Rede und Antwort stehen wird. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es war ein Riesenbucherfolg. Becks letzter Sommer, ein Roman eines damals noch sehr jungen Autors, nämlich Benedikt Welz. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis dieser Erfolgsroman auch verfilmt wurde. Jetzt ist er auf der großen Leinwand zu sehen. Ein Film von Frieda Wittig, der es geschafft hat, sehr sensibel, sehr einfühlsam, diese Geschichte eines Mannes eben auch ins Kino jetzt zu bringen, der so vielleicht die besten Jahre hinter sich hat, das nicht ganz wahrhaben will. Ein Mann, der Schullehrer geworden ist, obwohl er eigentlich Rockstar sein möchte. Christian Ulmen spielt ihn und das ist eine ideale Rolle für ihn. Ich finde, das kann er wunderbar. Also den traurigen, irgendwie auch komischen Loser zu spielen. Er ist also die Verkörperung von Becks. Becks letzter Sommer jetzt also im Kino. Und ich freue mich sehr, dass einer der Hauptdarsteller bei uns ist. Ein Mann, den wir jetzt durch diesen Film so richtig entdecken werden. Er ist schon wahnsinnig lange im Geschäft eigentlich. Übrigens auch hier in Potsdam bei uns hat er getanzt. Ja. Sehr erfolgreich, ist also Tänzer. Stammt aus Düsseldorf, man will es gar nicht glauben, aber hat eben die Wurzeln in Ghana. Seine Eltern sind aus Ghana eingewandert, also ein Afrodeutscher Sänger, Schauspieler und Tänzer. Freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, Eugene Boateng. Schön, dass du mal da bist. Hallo.
Hallo.
Und ich könnte mir wirklich vorstellen, nach all dem, was du ja schon gemacht hast, also du hast ja auch so diesen wichtigen Wettbewerb gewonnen, so Supertalent, Tanzwettbewerb bei Viva, das war wirklich so ein Durchmarsch.
Genau.
Die vielen Dinge, die du gemacht hast, auch die Tanzprojekte und so, das müsste jetzt mit dieser Rolle schon irgendwie so ein ganz wichtiger Schritt für dich sein. Also wie geht's dir im Augenblick, ganz normal gefragt?
Ich bin geflasht. Hm. Ich bin geflasht von... von dem Film. Ich meine, ich habe den Film jetzt auch endlich mal gesehen. Von all dem drumherum. Ich bin sehr, sehr froh, endlich mal in einem Kinofilm zu sein und auch als Hauptdarsteller. Hm. Und mir geht's sehr gut. Doch, ja, ich bin sehr glücklich.
Du hast eine unheimliche Zielstrebigkeit. Jedenfalls sieht so aus, wenn man sich deine noch relativ kurze Biografie ansieht. Du bist ein junger Mann, aber du hast so, glaube ich, ganz bewusst immer so Entscheidungen getroffen. Also jetzt nehme ich einen Tanzunterricht und dann nehme ich auch Schauspielunterricht und ich will es eben wirklich wissen. Ist das so?
Ja, ich will's unbedingt wissen. Ich möchte unbedingt wissen, wo meine Grenzen sind. Ich möchte so viel lernen wie möglich. Und ich möchte erfolgreich sein.
Also woher kommt sowas, so eine Zielstrebigkeit? Du kommst aus einer Riesenfamilie, glaube ich, 8 Geschwister, ne?
Ja,
deine Eltern
genau.
Wollten was ganz anderes, du solltest Medizin studieren, kann man auch verstehen, du hast Anständiges, Ordentliches. Also, genau. Woher kommt das bei dir, dass du das so durchsetzen kannst?
Ich glaube, Disziplin ist so eine Sache, was mein Vater beigebracht hat. Und es war immer wichtig, diszipliniert zu sein und etwas zu starten und etwas wirklich durchzuziehen. Und der Weg bis ganz nach oben war halt immer ganz, ganz wichtig. Und mein Vater sagte mir immer, to choose like a king, you have to become the king.
Mhm.
Und
also, guter Satz.
Ja.
Allerdings auch eine ganz schöne Bürde, ne, mit so einer Losung durchs Leben zu laufen. Wann hast du denn, beziehungsweise wie hast du denn deinem Papa irgendwann mal gesagt, Papa, mit dem Medizinstudium wird vielleicht doch nichts?
Ich war, wie alt war ich? War ich 19, 20? Hm. Da hatte ich gerade angefangen zu tanzen. Und ja, ich hatte, das war meine Abi-Phase. Ich habe mein Abitur gemacht. Und in der Zeit musste ich meinem Vater erklären, nach dem Abi gibt es kein Medizinstudium, sondern ich werde tanzen.
Wie hat er reagiert?
Der hat es gar nicht ernst genommen. Der hat sich darüber lustig gemacht und hat es nicht ernst genommen. Und irgendwann, als er gemerkt hat, dass ich es ernst meine, hat er dann noch ein bisschen Druck ausgeübt. Junge, du wirst jetzt Medizin studieren und nicht Tänzer werden. Und ja, ich habe dann halt irgendwann, habe ich ihn dann eingeladen zu einem Theaterstück. Und er kam, hat es angeguckt und dann hat er gemerkt, dass das so ein bisschen mein Zuhause ist.
Eugene, also es ist auch nachzuvollziehen, nicht? Dein Vater wandert ein nach Deutschland mit deiner Mutter zusammen aus Ghana. Die wollen für ihren Sohn das Allerbeste irgendwie.
Genau.
Ich kann das schon auch nachvollziehen, wie er das gemeint hat. Aber wie war es denn bei dir selber? Warum bist du denn nicht manchmal auch entmutigt gewesen? Also schwarzer Tänzer, klar, das kann man sich gut vorstellen. Mhm. Sänger irgendwie auch. Mhm. Aber in Deutschland ein afrodeutscher Schauspieler zu werden, ich finde, dazu gehört Schumo. Das gibt einige, viel zu wenig, wie ich finde. Aber man muss sich da schon irgendwie selber überreden vielleicht.
Ja, das ist... Ich liebe Veränderung und ich habe schon immer als Kind habe ich dran gedacht, ich möchte so gerne die Welt verändern und unter anderem ist es halt so, wenn man in Deutschland groß wird als schwarzer Deutscher, kriegt man ja so ein bisschen mit, was wie es aussieht, wenn man den Fernseher anmacht oder wenn man ins Kino geht, sich deutsche Filme anguckt, sieht man, was hier so ein bisschen passiert in Deutschland und man hat als schwarzer Jugendlicher keine wirklichen Vorbilder in den Medien, also deutsche Vorbilder in den Medien, die auch schwarz sind. Und ich wollte das verändern. Ich wollte auch ein schwarzes Bild auf die Leinwand bringen und auch ins Fernsehen bringen, weil ich mir so sehr wünsche, dass andere Kinder, andere schwarze Kinder, so wie ich es mal war, irgendwann auch zu jemandem sehen können und sagen können, hey, der ist in Deutschland Schauspieler geworden und der ist über die Grenzen hinausgegangen und vielleicht schaffe ich auch es, über meine Grenze zu gehen und kann noch mehr erreichen, als meine Eltern es geschafft haben. Mhm. Und das ist unter anderem mein Wunsch gewesen und auch mein Drive gewesen, warum ich das immer machen wollte.
Übrigens die Figur, die du da spielst, also Charlie heißt er, ja?
Genau,
also in diesem Film, das ist ja der beste Kumpel von Christian Ulm, also von Robert Beck, der ist ganz anders als du. Also ich dachte mir, das ist wirklich eine Figur, die du spielen musstest. Da könntest du von dir selber, glaube ich, nicht so viel reinnehmen, denn der hat all das nicht, was du hast, diese Zielstrebigkeit und Entschlossenheit.
Ja, aber er ist, ich sag's, ein bisschen habe ich mich schon mit denen identifizieren können, vielleicht sogar ein bisschen viel, weil ich halt all seine Problematik aus meinem Umfeld kenne. Und ich meine, Charlie ist auch ein bisschen ein Träumer und ich war auch immer ein Träumer gewesen und bin es auch. Und er hofft so sehr und wünscht sich so sehr, wieder zu studieren und irgendwie seinen Platz hier auf dieser Erde zu finden und irgendwo anzukommen. Und ich glaube, dass das all diese Dinge sind, die mich und auch andere Menschen beschäftigen, weil man möchte irgendwo ankommen, man wünscht sich auch irgendwo etwas zu schaffen, etwas zu machen und man träumt auch ein bisschen. Und deswegen war das gar nicht so weit entfernt von mir.
Also... Der ganze Film handelt ja eigentlich von dem, was du gerade gesagt hast.
Genau.
Träume, nicht? Auch der Beck hat ja nochmal einen Traum.
Genau.
Der will diesen Jungen da featuren, der will endlich nochmal vielleicht doch in die Rockszene einsteigen, will Platten produzieren. Du hast deine Träume, der kleine Junge da, also dieser junge Mann, hat seine Träume. Also im Prinzip ist das ein Film so über Träume, für die es vielleicht manchmal schon zu spät ist oder vielleicht auch nicht.
Ich glaube nicht, dass es ist nie zu spät für einen Traum und es bleibt ja, man hat ja so einen Motor in sich, was die ganze Zeit einen antreibt oder so eine Stimme, die immer wieder sagt, hey, du wolltest doch das mal machen, mach das doch und schau mal, hier ist das, hier ist jenes und geh doch deinen Weg und ich glaube, solange man lebt, hat man die Chance, das zu verwirklichen, wovon man träumt.
Das lassen wir erstmal ein bisschen nachwirken jetzt. Eugene, diese optimistische Botschaft. Hören erstmal ein bisschen Musik. Du hast dir was gewünscht. Was willst du hören?
Von Usher, Something Special.
Schöner, schmuse Soul. Bei uns zu Gast ist Eugene Boateng. Der Mann startet jetzt gerade durch, nachdem er schon sehr erfolgreich als Tänzer unterwegs ist, ist er jetzt eben auch Schauspieler, einer der Hauptdarsteller von Becks Letzter Sommer, die Verfilmung des Erfolgsromans von Benedikt Welz. Inszeniert wurde das Werk von Frieda Wittig, der diese Geschichte ja, die man ja auch als überdrehte Komödie hätte erzählen können. Irgendwie nicht, da ist so ein oller Lehrer und keiner mag ihn und die Schüler sind schrecklich und alles ist furchtbar in seinem Leben. Hätte man auch sehr klamottig machen können. Er macht es, wie ich finde, wirklich sehr feinfühlig, auch ziemlich düster manchmal. Wie hat euch das so gefallen beim Arbeiten? Man spürt das ja, glaube ich, schon, was das für eine Geschichte wird und dass die eben schon so ein bisschen auch eine gedämpfte Melancholie hat.
Ich glaube, was ich sehr viel gemerkt habe, war halt, dass er einen Plan hatte. Er hatte eine bestimmte Absicht und in meiner Vorbereitung hatte ich natürlich so ein großes Bild, wie ich jetzt genau spielen werde, wie ich das mache und jenes mache und wie dieses Bild aussehen soll und diese Szene. Mhm. Und dann komme ich halt zum Set vorbereitet und er fragt mich so, ja, wie hast du dir das und das vorgestellt? Und ich sage, ja, ich würde so und so machen. Und er sagt, lass uns mal ein bisschen davon rausnehmen, ein bisschen hiervon rausnehmen und probier's doch mal so und probier's doch mal so. Und irgendwie hat es immer geschafft, mich dazu zu bringen, das Ganze mir auf eine andere Art und Weise das anzugucken und das vielleicht auch anders zu spielen. Und im Nachhinein fand ich es auch sehr interessanter als vielleicht, als ich es selber gemacht hätte. Und ich habe dabei sehr, sehr viel gelernt und bin sehr, sehr dankbar dafür.
Also ich dachte mir auch so beim Ansehen deiner Videos nochmal so im Netz, wenn du so tanzt, du bist ja ein unheimlich physischer Tänzer, du bist auch riesig groß, glaube ich, ne? 2 Meter oder was? Nein, du wirkst immer so groß und dann in so einem Muskelpaket und so, das ist ein sehr physisches Tanzen, sehr körperliche Präsenz. Genau. Im Film ist das eben anders, da musst du das, wie du gerade gesagt hast, sehr zurücknehmen und übers Gesicht dann eben machen.
Genau, das war halt sehr, es war sehr witzig, weil er hat immer, beim Sprechen benutze ich immer meine Hände und gestikuliere.
Klar, wie hier jetzt auch, logisch.
Ja, genau. Und dann sagt er so, lass mal die Hände unten und mach mal weniger. Und ich weiß, dass das, was du spürst mit deinem Körper, versuch das mal rüberzubringen in deinem Gesicht, in deinen Emotionen, ohne deinen Körper so sehr zu benutzen. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung.
Eugene, ich habe mir überlegt, könnte diese Figur, dieser Charlie, eigentlich auch ein Weißer sein?
Ja.
Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich, ne?
Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und, mir war es sehr wichtig, dass diese Rolle auch von einem Weißen gespielt werden könnte. Und ich hatte auch mit dem Romanautor gesprochen, Benedikt Welz, und er sagte halt auch so, dass der, als er halt diese Rolle geschrieben hat, hat er halt nicht von einem Schwarzen geschrieben, sondern der hat von einem Menschen geschrieben. Der hätte schwarz, rot, gelb, grün, weiß sein können. Und dieser Mensch hat eine Geschichte und hinzu kommt halt auch noch, dass er schwarz ist.
Mhm. Ganz wichtiger Punkt für die Figur, die übrigens ja auch durchaus durch psychische Tiefen geht, nicht? Also er ist eigentlich, ich würde sagen, fast ein bisschen krank. Also
der ist manisch depressiv, ne?
Das ist er schon.
Ja, doch.
Und wie spielt man sowas? Die euphorischen Phasen und dann eben die niedergedrückten?
Ja, das ist krass. Das ist sehr, sehr krass. Also ich meine, die euphorischen Phasen, das ist schon, ich möchte fast sagen, dass es einfacher ist, obwohl es gar nicht einfacher ist. Man denkt, dass es einfacher ist. Und wenn man aber die Hintergründe hat, so, dann ist es ja nicht jemand, der einfach nur froh ist, sondern der hat ja ein Problem und überspielt es mit dieser Fröhlichkeit. Und dann im nächsten Augenblick ist er wieder am Boden zerstört. Und da gibt's halt diese eine Szene, wo er komplett durchdreht und dann lacht er und dann schnipst, dann weint er und schnipst, dann lacht er wieder und schnipst, dann reagiert er hier drauf, schnipst, dann hat er eine andere Idee und all das. Und ich erinnere mich, dass ich, bevor wir diese Szene gedreht haben, hatte ich halt so eine große Panik vor dieser Szene und habe echt mich versucht, so gut wie möglich darauf vorzubereiten mit meinem Schauspielcoach. Und an dem Tag, wo wir halt gedreht haben, das war halt nur diese Szene. Wir waren, glaube ich, 9 Stunden oder so waren wir dabei für diese eine Szene. Und es war so anstrengend, dieses Schnips hin und her. Und wieder auch so eine Sache, wo ich so viel gelernt habe und was so intensiv war.
Also er hat ein Drogenproblem, er vertickt selber Drogen, er hat ein Mutterproblem, er hat eine Menge Probleme. Aber was er auch hat, ist die große Freundschaft mit Beck. Und das ist deshalb eben auch neben allem anderen so ein Buddy-Movie, finde ich. Also es ist ein Film über eine Männerfreundschaft.
Doch,
ne?
Doch, stimmt.
Es schien ja auch wichtig zu sein, sowas mitzuerzählen.
Ja, doch, das stimmt. Ich glaube, dass Loyalität auch eine sehr große Rolle spielt. Und Charlie ist ja trotz seinen ganzen Problemen und seinen ganzen verrückten Dingen, die um ihn herum passieren, ist er trotzdem sehr loyal Beck gegenüber und verhilft ihm auch, diesen Raum zu finden und wo die dann dieses Konzert spielen können. Und erwartet dann auch Loyalität zu sich selbst, also von Beck, und fragt, bittet ihn so, ey, kannst du mich jetzt in die Türkei bringen zu meiner kranken Mutter? Und das ist halt für ihn so, komm schon, tu das jetzt für mich, weil ich habe auch das und das für dich getan, bin immer für dich da und jetzt tust du es auch für mich.
Dann würde mich jetzt noch interessieren, nach diesen vielen Dingen, die du schon gemacht hast, mit Beyoncé bist du ja auch getourt zum Beispiel, und nicht vergessen, auch eine tolle Sache natürlich, jetzt eben die erste große Hauptrolle, Tanzerfahrung, was kommt jetzt so als nächstes? Also jetzt müsst ihr nach diesem Film ein Angebot nach dem anderen reinschneiden.
Ich bin sehr, sehr froh und glücklich und dankbar, dass viele Angebote kommen, doch es ist noch nichts fest, deswegen kann ich noch nicht oder möchte ich noch gar nicht erzählen, was gerade ansteht, doch ich freue mich sehr über die Dinge, die kommen werden noch.
Ja. Und ich denke, Deutschland ist reif dafür, irgendwann wird auch mal, ne, einen schwarzen Hamlet geben zum Beispiel. Warum nicht auf der Bühne auch? Ne? Oder sowas wäre alles möglich. Freue mich immer sehr, dass du bei uns warst. Wünsche dir weiter viel Erfolg. Jetzt haben wir ersten Mal Eugene Boateng, den man in einem Jahr, bin ich mir ganz sicher, nicht mehr verwechseln wird mit dem Fußballer. Wird dir nicht mehr passieren, was ja jetzt, glaube ich, schon ab und zu noch passiert. Ja, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Becks letzter Sommer ist jetzt also im Kino zu sehen. Eine große Geschichte über Freundschaft, ganz leise und ganz feinfühlig erzählt von Frieda Wittig, in den Hauptrollen Christian Ulmen und Eugene Boateng. Vielen Dank dir.
Danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Man mag es einfach nicht glauben, weil er gehört total zur Stadt Berlin. Er gehört zum Film in Berlin. Er gehört zum Filmgedächtnis von Berlin, dass jetzt tatsächlich so etwas sein soll wie Schluss nach 33 Jahren. 33 Jahre lang war er der Leiter der Sammlung der Deutschen Kinemathek, also des Filmmuseums, Film- und Fernsehmuseums am Potsdamer Platz. Der Hüter über unglaubliche Schätze, von denen wir eigentlich nur einen Bruchteil kennen, nämlich das, was ausgestellt ist im Filmmuseum. Jetzt geht er in die Rente. Wie gesagt, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, freue mich aber sehr, dass er heute noch mal bei uns ist, Werner Sudendorf, eben in dieser Eigenschaft, bevor dann die Rente zuschlägt. Erstmal herzlich willkommen, Werner, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Du hast viele Bücher auch geschrieben, wichtige Bücher über Marlene Dietrich, über Horst Buchholz zum Beispiel, über den Blauen Engel, also auch Sachen herausgegeben. Also auch das ist ja ein gewichtiges Werk, das irgendwie weiter fortgeführt wird. Aber bevor wir über das reden, was du so hinterlässt, mal eine ganz andere Frage. Wir sind ja nicht weit entfernt vom berühmten Friedhof in Stahnsdorf und ich persönlich bin immer noch total erschüttert. Also das ist auch nicht lustig, finde ich, dass der Kopf des, wie ich finde, bedeutendsten deutschen Filmregisseurs aller Zeiten nur noch gestohlen wurde. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
Ich habe gedacht, die sind krank, die Leute, ja, und das wird wahrscheinlich auch stimmen. Das ist natürlich völlig krank, sowas zu stehlen. Vor allen Dingen hat ja Murnau mit Okkultismus und so weiter gar nichts zu tun. Das ist ja mehr oder weniger Max Schreck, der einen Friedhof vorher liegt, der Nosferatu darstellt, aber das wussten sie wahrscheinlich nicht. Ja. Mhm. Also das ist unvorstellbar.
Wirklich eine Schandtat, finde ich auch. Angesichts seiner Bedeutung für die Filmgeschichte, die dir sehr vertraut ist in all den Jahren, klar, 33 Jahre, hast du zum Beispiel, und ich denke, es ist vielleicht doch deine größte Tat gewesen, das Erbe von Marlene nach Berlin geholt.
Ja, das war sicherlich der umfangreichste Nachlass und es war auch für Berlin toll, dass wir das geschafft haben. Und das war auch der speziellen Situation geschuldet. Als Marlene gestorben war, da war gerade die Wiedervereinigung passiert und auf der anderen Seite haben wir uns schon lange mit Marlene beschäftigt und deswegen ist das auch hier völlig richtig, dass es hierhin angekommen ist. Das ist natürlich die Hauptattraktion.
Ich erinnere mich auch daran, wie beglückend das war, als du dann die Schätze da präsentiert hast, diese kleine Pustekarte aus dem Blauen Engel. Man konnte es einfach nicht glauben, dass das auch alles noch da ist. Auf der anderen Seite muss ich sagen, aus der damaligen Euphorie verständlich, wie stark es im Filmmuseum präsentiert ist. Ich war vor kurzem mit einer Reisegruppe mal so da, die das dann mit dem Abstand der Jahre doch etwas viel fanden. Also ist sie nicht dann doch im Filmmuseum insgesamt, so sehr wie wir alle sie verehren, etwas zu stark vertreten?
Ja, das kann man nicht beantworten. Die einen sagen, die einen kommen nur deshalb und die anderen finden zu viel. Gut, man könnte das etwas reduzieren, aber Marlene repräsentiert ja so vieles. Politik, Show, Film, Immigration, Remigration, die Vorbehalte der Deutschen gegen die Immigranten und so weiter. Das ist wie ein roter Faden, der sich da durchzieht. Gut, man könnte das etwas reduzieren, da muss man wieder alles umbauen. Ja. Eben, aber teuer.
Ja, ja, ich weiß, aber den Gedanken gibt es durchaus nicht. Ich kann ihn auch nachvollziehen.
Ja, übrigens nicht. Ja, ja, Marlene ist überall. Also wir stellen Marlene jedes Jahr aus in verschiedenen Orten. Mhm. Also in Berlin ist schon das Zentrum dafür.
Klar. Es gibt ja viel mehr als das, was da gezeigt wird. Das gilt natürlich generell für die Sammlung, die du verwaltet hast. Warum macht man das eigentlich? Also warum gibt es sozusagen so einen Riesenanteil an Unsichtbarem hinter den Kulissen? Warum ist das so wichtig?
Naja, wenn wir Nachlässe oder Sammlungen übernehmen oder übernommen haben, dann haben wir immer den gesamten Nachlass übernommen. Du kannst nicht aussuchen, was jetzt im Moment wichtig ist. Und das, von dem du denkst, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, das wird in 20 Jahren wichtig. Ja? Und auch du zerstörst auch immer Zusammenhänge, wenn du also nur ausfällst. Ah, ich will nur das oder ich will nur jenes. Ja? Also so ein Werk gehört, da gehört alles zusammen und es ist auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die uns das geben, gegenüber den Künstlern. Die möchten ja nicht nur mit einem Plakat vertreten sein, sondern mit ihrem Gesamtwerk. Und man übernimmt immer ein ganzes Leben. Ja, und da hast du eben auch eine gewisse Verantwortung. Und dann gibt es natürlich die Forscher, die bei uns Sachen finden, die sie woanders nicht finden. Die brauchen nicht ins Museum zu gehen, das sieht ja jeder, aber die wollen Drehbücher sehen, die wollen Produktionsunterlagen sehen und das finden sie eben bei uns. Und das finden sie eigentlich in Deutschland bei uns finden sie am meisten. Ja.
Wie groß ist denn der Umfang? Wie muss man das vorstellen? Ein Siebtel wird ausgestellt, der Rest ist im Archiv?
Nein, das sind vielleicht 2%, die ausgestellt werden. Ja. Also wir haben 3000 Quadratmeter Lagerfläche. Mhm. Was im Museum ist, das würde vielleicht auf 100 Quadratmeter, wenn man es lagert, passen. Ja. Also ist ganz wenig. Das ist nur sozusagen die Spitze.
Die Spitze des Eisberges, wie du da zeigst.
Die Spitze des Eisberges.
Dann der Nachfolger, der Peter Menz, wird ja in ein paar Jahren ganz anders arbeiten, anders sammeln, eben weil wir in digitalen Zeiten sind?
Ja, das Berufsbild wird sich ändern. Die analogen Sachen werden bleiben. Die analogen Sachen werden immer wertvoller werden. Und was wir machen können jetzt und was Peter Menz auch machen wird, ist noch so viel wie möglich Analoges ins Haus zu bekommen, weil wir ja später, wenn man Drehbücher bekommt oder Zeichnungen oder was auch immer, man kriegt nur noch Chips. Ja, das kannst du ja nicht mehr ausstellen. Ja, und du kannst auch also keine Prozesse mehr verfolgen. Und du brauchst dafür dann die Maschinen, die man heute hat. Ja, in 20 Jahren hast du die nicht mehr, die Programme und so. Alles ganz furchtbar. Solange wir noch in analogen Zeit sind, können wir uns glücklich schätzen.
Dann eine letzte Frage. Also wir haben über Marlene gesprochen, über diesen Schatz, den du mitgehoben hast. Du hast die originale Musik gefunden zu Eisensteins Panzerkreuzer Potjomkin, also einer der wichtigsten Filme überhaupt der gesamten Filmgeschichte, der eben wieder mit der originalen Musik versehen wurde. Trotzdem gibt es in diesem Riesenschatz irgendetwas, ein Objekt, das dir, das kann ganz unwichtig sein, das kann was ganz Privates sein, ein Objekt, das dir besonders ans Herz gewachsen ist?
Ja, das ändert sich ja jeden Tag. Und wenn ich dazu gefragt werde, es ist wahrscheinlich, sagen wir mal so, es ist die Pustekarte, das ist schon was Besonderes, ja. Also aus einem der berühmtesten deutschen Filme so etwas in der Hand zu halten, das ist schon etwas Besonderes. Der Pass von Fritz Lang, in dem man nachvollziehen kann, dass er nicht, so wie er gesagt hat, also nach dem Gespräch mit Goebbels sofort raus und dann, der ist wieder zurückgekommen, er hat noch Geld geholt und so weiter, ja. Also Dokumente, die über das rein Filmische hinausgehen, das ist das, was mich wirklich interessiert.
Das würde dich auch weiter interessieren. Man wird also weiter von dir hören, bin ich mir ganz sicher. In vielen Zusammenhängen, nicht zuletzt sicherlich auch in schriftlichen Zusammenhängen, also ja, eben sicher. Als Autor. Bleibt er uns auf jeden Fall erhalten. Jetzt nach 33 Jahren erstmal vielen Dank.
Ja, bitte.
Werner, dass du bei uns warst, natürlich aber auch für das, was du getan hast für die Filmstadt Berlin. Eben als Leiter der Sammlung der Deutschen Kinemathek geht er jetzt in Rente. Wir wünschen an der Stelle natürlich deinem Nachfolger Peter Menz genauso viel Erfolg, Kraft, so, Liebe zum Objekt, das uns immer etwas erzählt über die große deutsche Filmgeschichte. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute, Werner Sündorf.
Danke dir.
Und dies war's auch schon wieder mit 12 Uhr mittags. Unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Mein Name ist Knut Elstermann. Wir hören uns natürlich am kommenden Samstag wieder. Und hier geht's gleich weiter mit der super Sendung und Silke Super. Und Ihnen allen ein super Wochenende. Machen Sie's gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags. Dem Filmmagazin auf Radio 1.